Sie hören den Kurier.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Kurier Daily Podcast am Donnerstag, den 24. September. Ich bin Caroline Bartisch und melde mich aus unserem Kurier Stadtstudio mitten auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße. Gestern haben wir schon über das Ende der Ballsaison in Österreich gesprochen, weil da wurde ja bekannt gegeben, dass der Opernball, genau wie viele andere Bälle, nicht stattfinden wird. Anders soll das jedoch beim Après-Ski sein.
Skifahren, Kulinarik, Natur und Gastfreundschaft genießen, Freizeitaktivitäten und Einkaufen, nicht nur in den Skigebieten, sondern auch in den Städten. Ein Wellnessurlaub in Österreich, Kulturtourismus, all das wird im Winter möglich sein. Was nicht möglich sein wird, ist Après-Ski in der Art und Weise, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Hier ist die Ansteckungsgefahr schlicht und ergreifend zu hoch. Und für alle Wintersportfans gilt daher klar, Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski.
Statt gemeinsamen Schaukeln und auf den Tischen tanzen wird es diesen Winter wohl zugeteilte Sitzplätze geben. Barbetrieb ist keiner möglich und sogar im Freien darf nur im Sitzen gegessen und getrunken werden. In der Gondel, da muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Des einen freut, des anderen leid, das kann man wohl auch bei den neuen Après-Ski-Regeln sagen. Denn Simon Rosner von der Kleinen Zeitung twittert etwa: Ohne diese Après-Ski-Pest samt permanenter Gefahr niedergefahren zu werden, überlege ich, dieses Jahr wirklich mal wieder ernsthaft Skifahren zu gehen. Auch wenn sich manche über die Maßnahmen freuen, hart werden sie wohl das Paradies aller Wintersportler Tirol treffen. Aber es wollen auch alle vermeiden, dass es zu einem zweiten Ischgl kommt. Immerhin haben sich dort im März viele hundert Touristen aus Deutschland, Norwegen und Co. infiziert und die hätten jetzt auch gerne eine Entschuldigung. Ja, und die hat Tiroler Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP bei der heutigen Pressekonferenz aber eher etwas halbherzig ausgesprochen.
Ja, mir tut es leid, dass sich so viele Menschen in Ischgl infiziert haben. Aber prinzipiell muss man schon sehen, dass dieses Virus ja nicht in Ischgl entstanden ist und in Tirol, sondern das Virus wurde ja auch nach Ischgl und Tirol getragen. Und wir reden ja nicht von einem Virus hier in Tirol oder Österreich, sondern wir haben eine weltweite Pandemie. Man muss sich ja nur anschauen, wie sich die Situation in den verschiedenen Kontinenten derzeit zuträgt. Es wird aber nicht nur Ischgl und Tirol daraus lernen, sondern weltweit haben wir hier eine Lernphase.
Vom Après-Ski kommen wir jetzt direkt zum wohl mächtigsten Mann der Welt, Donald Trump. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird am 3. November gewählt und Trump geht davon aus, dass er sein Amt behalten kann. Auf die Frage eines Journalisten, ob er eine friedvolle Machtübergabe garantieren kann, wenn er verlieren sollte, antwortet er das hier.
We're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster.
People are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transfer of power?
We want to get rid of the ballots, and you'll have a very peaceful, there won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. The ballots are out of control. You know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else.
Also wohl keine friedliche Machtübergabe, die Trump da anstrebt. Sein demokratischer Gegner Joe Biden weiß gar nicht so recht, was er eigentlich auf eine derartige Aussage antworten soll.
Trump's comments today that he did not commit to a peaceful transfer of power if he loses the election.
What country are we in? I'm being facetious. I said, what country are we in? Look, he says the most irrational things. I don't know what to say about it, but it does surprise me.
Doch nicht nur in Amerika läuft gerade die heiße Wahlkampfphase, sondern auch bei uns in Wien. Daher nehmen wir bei unserer Wahl 2020 Nachgefragt-Serie alle Spitzenkandidaten genau ins Visier. Heute wollten Kurier-Online-Chef Richard Grasel und Chronik-Wien-Chef Christoph Schwarz vom ÖVP-Spitzenkandidaten Gernot Blümel wissen, wo er sich dann nach der Wahl genau sieht.
Gernot Blümel, Sie haben ja 3 Jobs derzeit. Sie sind Finanzminister, Sie sind Spitzenkandidat und Jungvater. Erzählen Sie mal von Ihrem Tag. Wie viel nimmt denn was in Anspruch? Sind Sie mehr als Finanzminister derzeit eingesetzt oder mehr als Vater oder mehr als Spitzenkandidat?
Das ist eine gute Frage. Von Tag zu Tag ein wenig unterschiedlich. Was immer recht ähnlich bleibt, ist die Zeit, die ich auch als Vater da sein darf. Das ist meistens in der Früh, weil am Abend bin ich nicht zu Hause, meistens bei Veranstaltungen oder bei Interviews. Und deswegen bleibt da nur die Früh, um mich um die Josefine zu kümmern. Die wacht so um 6:30 auf. Und bis um 8 ist dann meine Zeit, dann fahre ich ins Büro. Das ist relativ angenehm, weil da ist sie noch gut aufgelegt, da hat sie geschlafen und da genieße ich das auch sehr.
Ich möchte eine Frage, wir wollen uns natürlich auf die Wien-Wahl konzentrieren, aber eine Frage doch zu dieser wirklich wichtigen Thematik des Fixkostenzuschusses stellen. Jetzt hat das die Regierung präsentiert, dass das kommen wird und viele Unternehmer haben sich jetzt verlassen darauf, dass diese Unterstützung kommt. Müssen sich die Unternehmer jetzt tatsächlich Sorge machen, dass es dieses Geld, mit dem sie gerechnet haben, vielleicht gar nicht kommt, weil die EU-Kommission sagt, nein, das geht nicht?
Nun, vielleicht zur Genesis des Ganzen und was ist der Hintergrund, bevor ich dann zur konkreten Frage komme. Es gibt in Europa ein sogenanntes Beihilfenrecht. Das heißt, eigentlich gibt es im gemeinsamen Binnenmarkt keine Zuschüsse, keine Förderungen. Und wenn man das machen möchte, dann kann man das nur unter Auflagen und unter Ausnahmen machen. Wir haben jetzt momentan eine Ausnahme, nämlich eine katastrophenähnliche Situation mit dieser Pandemie. Unter dieser katastrophenähnlichen Situation werden viele Regeln außer Kraft gesetzt. Zum Beispiel die Verschuldungsregeln, auch die Möglichkeiten, dass sich die Union selbst verschulden kann. Teilweise sagen manche Juristen, das ist gar nicht mit den Verträgen vereinbar. Aber weil es eben diese noch nie dagewesene Pandemie in der Europäischen Union gibt, gibt es diese Ausnahmen. Und deswegen werden auch österreichische Steuerzahler aufgerufen, mit österreichischen Steuergeldländern wie Italien, Spanien und Frankreich zu helfen. Wir haben auch gefordert, dass dieses Beihilfenrecht auch temporär für die Zeit der Krise ausgesetzt wird, damit wir auch mit unserem Steuergeld unseren Unternehmen entsprechend helfen können. Das ist leider nicht erfolgt, deswegen müssen wir nach wie vor jede Hilfe, die wir der österreichischen Wirtschaft zugutekommen lassen wollen, notifizieren lassen bei der Kommission. Und das ist manchmal ein recht bürokratischer Prozess. Wir haben das Ganze früher mehrere solcher Notifizierungsprozesse durchlaufen. Das war eigentlich immer sehr ähnlich. Zum Beispiel die 100% garantierten Kredite haben wir zuerst nicht machen dürfen, weil es geheißen hat, ist nicht vereinbar mit dem Beihilfenrecht und irgendwann mal haben wir es dann doch genehmigt bekommen und so ist das weitergegangen. Fixkostenzuschuss 1 haben wir eingebracht unter dem Paragraphen oder Artikel, heißt das auf europäischer Ebene, für Naturkatastrophen, ist dann genehmigt worden. Fixkostenzuschuss 2, wo wir den Sommer hinweg mit allen Unternehmen, die sich bei uns gemeldet haben, auch in Kontakt waren, was sie genau brauchen, was man anders machen muss, haben wir so konzipiert, eingereicht unter demselben Artikel. Jetzt sagt die Kommission, gibt keine Naturkatastrophe mehr.
Und das kommt zurück zu meiner Frage. Ja. Muss sich der Unternehmer jetzt Sorge machen, dass das Geld, mit dem er jetzt insgeheim natürlich schon gerechnet hat, nicht fließt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit kommen wird. Wir haben jetzt auch den Fixkostenzuschuss unter dem anderen Artikel eingebracht, wie sich die Kommission vorstellt. Mir geht es aber darum, dass es egal welcher Artikel ist, mir völlig wurscht, wie das genehmigt wird. Ich will, dass das Geld an die Unternehmen fließen kann und das muss passieren. Alles andere wäre absurd. Wir hoffen auch, dass es in der Höhe fließen kann, wie wir das mit den Unternehmen vereinbart haben und dass wir da keine bürokratischen Restriktionen von der Kommission auferlegt bekommen.
Und jetzt zu Wien, Christoph.
Herr Blüm, wir haben es gerade schon angesprochen, Ihre Doppel- oder gar Dreifachbelastung und die war ja auch im Wahlkampf bisher ein großes Thema. Und da haben sich viele die Frage gestellt, Gernot Blümel, möchte er eigentlich Finanzminister bleiben, möchte er nach Wien wechseln? Und Sie haben sich dann irgendwann festgelegt und haben gesagt, ja, der Job des Vizebürgermeisters, der würde Sie interessieren und das geht sich nur aus in einer Koalition mit der SPÖ. Zugleich haben Sie gesagt, Sie möchten Mitte-Rechtspolitik machen. Können Sie ein paar konkrete Punkte nennen? Wie glauben Sie, können Sie in Wien Mitte-Rechtspolitik gemeinsam mit der SPÖ machen?
Also zunächst einmal geht es mir darum, dass ich dort tätig sein will, wo ich möglichst viel auch für meine Heimatstadt tun kann. Bin in Wien geboren, bin dann nach dem Bundesheer zum Studieren wieder nach Wien zurückgekehrt. Meine Tochter ist da geboren und ich glaube, es kann für einen Politiker auch nichts Schöneres geben, als für seine Heimatstadt gestalten zu können. Ich habe mich schon vor 5 Jahren für Wien entschieden, habe damals eine Bundesfunktion aufgegeben, war damals Generalsekretär einer Regierungspartei auf Bundesebene und bin Obmann einer 9% Oppositionspartei geworden. Also auch ein starkes Zeichen als Commitment für Wien. Und seitdem habe ich in den verschiedenen Funktionen auch darauf schauen dürfen, gemeinsam mit Sebastian Kurz, kurz, dass viele Themen, die in Wien ein Problem sind, von der Mindestsicherung bis zum Thema Migration, bis zur Frage Deutschklassen, dass hier viel passiert, was auch für die Stadt gut ist. Und das ist auch gleich die Antwort auf die Frage. Uns geht es darum, dass wir in Wien mehr türkise Politik machen können. Wir wollen am 11. Oktober möglichst viel zusätzlichen Zuspruch von den Wienerinnen und Wienern erhalten, damit wir eben mehr von türkiser Politik umsetzen können in den Bereichen Integration. Die gehört nicht nur gefördert, die muss auch eingefordert werden, wie zum Beispiel mit den Deutschklassen, was wir auf Bundesebene beschlossen haben. Mehr Gerechtigkeit für Leistungsträger. Verstehe nicht, dass Wien die Mindestsicherungsreform nicht umsetzt, die der Bund beschlossen hat. Noch immer gibt es in Wien bei 20% der Einwohner 60% aller Mindestsicherungsbezieher österreichweit. Wirtschaft mit Hausverstand machen, da gibt es einen Haufen Schilder draußen. Für jedes Schild muss Luftsteuer bezahlt werden. Völlig absurd. Es gibt in Wien eine eigene zusätzliche Arbeitsplatzabgabe, die sogenannte U-Bahn-Steuer. Auch die müssten wir eigentlich schnell abschaffen.
Aber wäre so der erste Punkt, wenn Sie jetzt Michael Ludwig gegenüber sitzen würden in Koalitionsverhandlungen, wo Sie sagen, und das ist jetzt sozusagen meine Bedingung, unter denen mache ich es nicht, sonst gibt es keine Koalition mit der ÖVP. Gibt es da so eine ganz konkrete Hürde, über die Ludwig dann auch drüber springen müsste?
Also die Inhalte sind klar, für die wir stehen, die wir einfordern wollen. Das ist in unserem Wahlprogramm auch klar dargelegt. Was eine Bedingung ist, ist sicherlich, dass unsere Grundprinzipien unverhandelbar sind. Die Grundprinzipien, die da heißen Integration mit Hausverstand, Gerechtigkeit für Leistungsträger, eine ordentliche Wirtschaftspolitik und keine Kompromisse bei der Sicherheit. Das sind die Prinzipien, ohne die es nicht funktionieren wird, wenn wir mitregieren sollen.
Keine Flüchtlinge aufnehmen? Ist auch eine, wäre das eine Grundbedingung?
Ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum die Stadt Wien auf die Idee kommt, dass man das tun sollte, wenn man doch viel effizienter helfen könnte, wenn man Hilfe vor Ort leistet. Und wir haben ja 2015...
Das ist die SPÖ Wien anderer Meinung, ganz
offen. Ist richtig, ja. Aber
ist das ein Punkt, wo man die ÖVP nachgiebig wäre oder scheitert es möglicherweise daran schon?
Ich glaube, wir haben immer gezeigt als Türkise, das, was wir vor einer Wahl versprechen und wofür wir stehen, das werden wir auch nach einer Wahl halten, egal mit welcher Partei wir koalieren, egal ob wir in Opposition oder Regierung sind, weil das ist einfach der türkise Weg und den werden wir auch fortsetzen.
Jetzt war im Bereich der Integration eine der zentralen Forderungen auch die Pflicht, Deutsch zu beherrschen, bevor man einen Platz im Gemeindebau bekommen soll. Die ganz praktische Frage, was machen Sie denn mit all diesen Menschen, die nicht Deutsch können, momentan auch im Gemeindebau wohnen, sich vielleicht auch keine andere nicht geförderte Wohnung leisten können? Wo sollen denn die künftig leben?
Das gilt ja für neue Ansuchende, neue Eintretende. Natürlich nicht für die, die jetzt schon drinnen sind, ist ja völlig klar. Aber für die Zukunft soll das gelten. Wir haben in vielen Bereichen Wiens das Problem, dass fast schon Parallelgesellschaften entstehen. Das ist ein Faktum, wenn man mit offenen Augen durch Bezirke wie Favoriten oder teilweise die Brigittenauer, teilweise Margareten geht, Rudolfsheim zum Beispiel. Und da müssen wir schauen, dass wir Ghettobildung vorbeugen.
Aber Sie leisten ja keinen Beitrag zur Integration, indem Sie diese Menschen von leistbarem Wohnraum abschneiden, oder?
Sind Sie ernsthaft der Meinung, dass man keinen Beitrag zur Integration leistet, wenn man die Menschen dazu anreizt, dass sie die Sprache der Mehrheitsgesellschaft lernen? Ich sehe das total anders, weil ich glaube, dass das die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt ein selbstbestimmtes Leben in Österreich führen zu können, wenn man auch Deutsch spricht. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man der Meinung sein kann, dass in einem Land, wo wir zum Glück einen gut ausgebauten Sozialstaat haben, wo die Menschen, die es auch brauchen, Hilfe bekommen, dass man da nicht auch gleichzeitig einfordern muss, dass jeder auch einen Beitrag zur Gesellschaft leistet, wenn er es kann. Und wenn man in dieses Land kommt, hier Schutz und Hilfe bekommt, dann ist das Mindestmaß, das ich mir von diesen Menschen erwarte, dass sie versuchen, sich zu integrieren, dass sie Deutsch lernen, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, hier am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Das ist eine Grundvoraussetzung, die wir auch einfordern müssen.
Jetzt haben wir uns vor einem Jahr gedacht, wenn wir hier die Interviews mit den Spitzenkandidaten führen, wir reden über das Krankenhaus Nord vielleicht, wir reden über über die Finanzsituation in Wien, aber der Wahlkampf ist doch fast monothematisch mittlerweile auf Corona. Jetzt gibt's zu Beginn des Sommers hat es sehr, sehr harte Kritik gegeben an der Stadt Wien von der Bundes-ÖVP, dass hier gewisse Dinge nicht funktionieren würden. Man hat das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen zurückgenommen worden. Ist das ein bisschen dem Wahlkampf geschuldet, dass man merkt, es kommt nicht so gut an, wenn man vielleicht parteipolitisch hier in so einer Krise die regierende Staats-SPÖ hier vielleicht angreift?
Ich glaube, ein Grundprinzip von Demokratie lautet auch, dass man auf Probleme hinweisen darf und wenn man politisch tätig sein möchte, auch hinweisen muss. Das ist ein Grundprinzip von Demokratie und das tun wir. Das werden wir uns auch von niemandem verbieten lassen. Ich lebe in dieser Stadt, meine Tochter wird hier aufwachsen, deswegen werde ich immer auch die Themen, die mir nicht passen, die ich gerne anders hätte, als überzeugter Demokrat und Politiker ansprechen. Das werde ich mir von niemandem nehmen lassen, weder im Wahlkampf noch sonstigen.
Die Frage ist ganz konkret, hat Wien aus Ihrer Sicht ein Corona-Problem?
Ja, natürlich, weil viele Länder haben Reisewarnungen explizit gegen Teilbereiche Österreichs erlassen, unter anderem auch die Stadt Wien. Die Länder, die es auch getroffen hat, haben dann zumindest Maßnahmen zur Verschärfung gesetzt, wie zum Beispiel die Vorverlegung der Sperrstunde. Ich verstehe wirklich nicht, warum die rot-grüne Stadtregierung das in Wien nicht macht. Wenn wir doch wissen, dass gerade Wien massiv getroffen ist von den touristischen Problemen, gerade im Sommer jetzt auch, anders als am Land. Und eine letzte Chance, die es noch gibt, ist, dass der Wintertourismus vielleicht noch da ist, dass in der Vorweihnachtszeit da auf der Marienfallstraße viele Touristen auch einkaufen gehen. Die Geschäfte, der Handel macht einen Großteil des Jahresumsatzes in der Vorweihnachtszeit. Wenn wir diese Reisewarnungen nicht wegbekommen, und Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir die Infektionszahlen runterbekommen, dann wird das eine Katastrophe für die Unternehmen und für die Arbeitsplätze in Wien. Deswegen verstehe ich das nicht, dass man hier nicht schärfer agiert.
Also ganz konkret Sperrstunde vorverlegen in Wien.
Natürlich, natürlich. So wie auch die anderen Bundesländer, die massiv davon betroffen sind.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt drei andere Bundesländer, die die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt haben. Jetzt könnten Sie ja auch seitens der Bundesregierung sagen, ja, wir verlegen in Österreich generell die Sperrstunde auf 22 Uhr. Wenn die Wiener da so aus ihrer Sicht unvernünftig sind, warum tut die Bundesregierung das nicht?
Ja, weil es einfach unterschiedliche Betroffenheiten, was die Infektionszahlen gibt in ganz Österreich. In Kärnten gibt es, glaube ich, pro 100.000 Einwohner 12 Infizierte. Wenn man jetzt in ganz Kärnten die Sperrstunde vorverlegen würde, dann würden sich die bedanken, weil es einfach auch nicht notwendig ist von den Infektionsraten her. Es gibt auch keine Reisewarnung gegen Kärnten explizit. Deswegen ist es wichtig, dass man auch regionale Maßnahmen setzen kann bei Betroffenheit. Das Virus ist ja auch nicht überall gleich. Es ist nur leider Gottes so, dass auch durch manche Versäumnisse in der Stadtregierung sich die Infektionszahlen in Wien anders entwickeln, als wir das uns alle gewünscht hätten. Wenn man tagelang, teilweise wochenlang auf den Bescheid wartet, für ob man einen Test gemacht hat, ob der positiv ist oder nicht, das viel zu lange dauert, das wissen wir mittlerweile alle und dass es ein großes Problem ist, um Clusterbildung zu vermeiden, das wissen wir auch. Und da dann trotzdem zu sagen, na, wir machen das jetzt nicht, die Sperrstundenvorverlegung, das verstehe ich einfach nicht.
Das heißt, große Unzufriedenheit hier mit der Stadtverwaltung?
Na, zumindest was das Corona-Management betrifft, muss man einfach konstatieren, dass der Gesundheitsstadtrat Hacker hier offensichtlich nicht alles richtig gemacht hat. Was jetzt auch kein Geheimnis ist, dass er das Coronavirus nie massiv ernst genommen hat. Der hat im Frühjahr, hat uns als Bundesregierung noch vorgeworfen, man kann nicht in lustigen Cowboy-Aktionen Schulen schließen, man kann Wien nicht unter einen Glassturz stellen und es gibt hysterische Ärzte, was das Coronavirus betrifft. Vor 3 Wochen hat er noch gemeint, die Corona-Ampel sei eine Maßnahme gegen rote Städte. Also das bringt ja eine Geisteshaltung zum Ausdruck, die vermuten lässt, dass er das Problem nicht so ernst nimmt.
Aus Ihrer Sicht sollte er zurücktreten?
Wir haben vorgeschlagen, dass die Gesundheitsagenten zumindest zum Bürgermeister gezogen werden sollten. Das geht laut Stadtverfassung, das ist überhaupt kein Problem, dass der Bürgermeister auch einzelne Bereiche selbst übernehmen kann. Das sollte man tun. Hier muss jetzt der Gesundheitsbereich zur Chefsache werden und daher Hacker hat es nicht ernst genug genommen. Ich hoffe, dass das der Bürgermeister auch tut.
Jetzt hat sich nur die Bundesregierung auch nicht ausgezeichnet mit besonders guten Maßnahmen. Die Corona-Ampel zum Beispiel, die Bundesregierung eingeführt hat, war ein Flop. Gilt diese Kritik dann für den Gesundheitsminister genauso oder ist es anders, weil er halt in einer Koalition mit der ÖVP ist?
Ich würde es differenzieren, wenn wir uns ansehen, welche Maßnahmen wir im Frühjahr gesetzt haben als Bundesregierung, dann waren wir hier eindeutig am richtigen Weg. Wir waren früher dran als viele andere Länder, haben entschiedener reagiert und dadurch auch es geschafft, dass es weniger Tote in Österreich gibt und dass wir besser durch die Krise gekommen sind bisher als andere Länder. Die Corona-Ampel ist eine Richtschnur, um zu sehen, wie hoch die Infektionszahlen, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist. Aber die konkreten Maßnahmen, die kann man auch regional setzen. Das hat Oberösterreich gezeigt, das zeigen jetzt die Länder Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Da braucht man sich nicht immer auch auf andere ausreden, wenn man weiß, dass man selbst handeln kann und handeln sollte.
Heftige Kritik von Ihrer Partei gab es ja auch vor allem am Treiben rund um den Donaukanal. Da hat einer Ihrer Parteikollegen hat das kriegsähnliche Zustände genannt. Zugleich gehen Sie aber auch mit dem Thema Leben am Wasser und auch einer Belebung des Donaukanals, speziell im Bereich des dritten Bezirks, in die Wahl. Wie geht sich denn das aus?
Na, es gibt unterschiedliche Themen. Das eine ist Corona und die Frage, wie wir diese Pandemie bewältigen. Und die andere Frage ist, wenn Corona vorbei ist, wie gehen wir dann mit der Stadtentwicklung um? Welche Visionen gibt es für die Stadt? Wir werden die Corona-Krise bewältigen. Deswegen ist es jetzt auch wichtig, auf Themen hinzuweisen, die wir die nächsten 5 Jahre weiterhin haben werden und weiterhin bewältigen sollten, nachdem die Corona-Pandemie vorbei ist. Und was die Stadtentwicklung betrifft, ist das Leben am Wasser sicherlich etwas, was in Wien noch zu wenig ausgebaut ist. Ich kann mich erinnern, in der jungen ÖVP noch vor 15 Jahren war ein Projekt vor einer Wienwahl, ich glaube 2005 oder so war das, die Belebung des Donaukanals. Vor 15 Jahren, man glaubt es jetzt kaum, wenn man am Donaukanal entlang geht, war dort tote Hose. Wir haben damals Sand aufgeschüttet, dort Liegestühle hingestellt und das sogenannte Lichtalfest veranstaltet, um zu zeigen, dass dieser Bereich, der mitten durch die Innenstadt führt, belebt werden könnte und dass es ein massives Privileg ist, in einer Weltstadt auch mitten in der Altstadt Wasser zu haben. Wir haben dann die Liegestühle wieder wegräumen müssen, weil die Magistratsabteilung gemeint hat, das gehört jetzt weg. Und die Bewohner haben aber gesagt, das ist ja schade, lasst das doch da stehen. Das war der Beginn der Belebung des Donaukanals. Mittlerweile ist er belebt und ich glaube, es gibt noch andere Bereiche, wo man ähnlich vorgehen könnte, zum Beispiel am Handelsquai. Das ist sicherlich einer der Entwicklungsbereiche der Stadt schlechthin aus meiner Sicht. Momentan ist es wirklich nicht so, dass man dort schon alles gemacht hat, um das zu verschönern. Da könnte man extrem viel tun. Wohnen am Wasser, neue Stadtentwicklungsgebiet, da kann man auch Hochhäuser hinstellen ohne Ende, ohne dass man das Weltkulturerbe gefährdet. Das wäre ein Projekt, das man angehen sollte.
Eine Belebung wünschen Sie sich auch in der inneren Stadt, und zwar eine wirtschaftliche und touristische Natur, indem Sie sogenannte Tourismuszonen, sprich eine Sonntagsöffnung, sich vorstellen könnten. Da gab es auch in der Vergangenheit innerhalb Ihrer eigenen Partei immer wieder Kritik daran, nicht zuletzt aus dem Bezirk, wo man sagt, es ist eh schon so viel los bei uns in der inneren Stadt, aber auch von Seite der Kirche, die sich das am Sonntag nicht wünscht. Sind diese Differenzen ausgeräumt?
Also ich bin einfach von diesem Projekt überzeugt, denn was jedes andere Bundesland in Österreich kann, das muss doch auch die Weltstadt Wien können. Es gibt in ganz Österreich, ich glaube, knappe 500 Tourismuszonen. Und wenn es im Heiligen Land Tirol möglich ist, dass Touristen am Sonntag Geld ausgeben dürfen, dann muss es auch in Wien, in der Weltstadt Wien möglich sein. Wir haben überhaupt in Wien ein teilweise recht seltsames Tourismuskonzept, wenn man sie in normalen Zeiten die Vorweihnachtszeit hernimmt. Hunderttausende Menschen schieben sich da durch die Innenstadt vom der Staatsoper zum Schwedenplatz. Dort steigen sie dann in die Busse ein am Sonntag, fahren nach Bratislava zum Einkaufen, geben dort ihr Geld aus und dann fahren sie mit die Busse wieder zurück und fliegen vor Wien heim. Das ist ja kein Tourismuskonzept, bitte. Die sollen hier ihr Geld ausgeben können, in den Zonen, wo vor allem viel Tourismus eben da ist, erster Bezirk und rund um Schönbrunn, würde bis 800 Arbeitsplätze zusätzlich schaffen, bis 140 Millionen mehr Umsätze in den Geschäften, laut einer Studie der Wirtschaftskammer. Und ich glaube, das ist das, was wir auch brauchen würden in Wien. Mhm.
Apropos Geld ausgeben, haben Sie den Schnitzel 50er eigentlich schon eingelöst?
Nein, ich habe ihn weitergegeben. Es gibt Leute, die ihn intensiver brauchen. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Jeder isst gern Schnitzel, überhaupt nichts dagegen. Ich glaube nur, es ist schon ein bisschen wenig, wenn das die Hauptmaßnahme gegen die Bekämpfung der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Ich glaube, da braucht es schon auch andere Maßnahmen, die wir auch in der Bundesregierung gesetzt haben. Egal, ob das die Investitionsprämie ist, die mittlerweile aus Wien über 1000 Mal beantragt worden ist, wo Investitionen von 1,3 Milliarden Euro gehebelt werden. Ob das die Steuerstundungen sind, die im Volumen von 2,5 Milliarden Euro aus Wiener Unternehmen beantragt worden sind. Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, Härtefallzuschuss etc. Ich glaube, das ist das auch, was die Wirtschaft jetzt braucht.
Ich frage es deswegen, weil ja sehr oft die Kritik auch an Ihnen und an der Bundesregierung war, da wird viel Geld versprochen, da war von 40 Milliarden Euro die Rede und es gibt viele Betriebe, die sagen, das Geld kommt einfach nicht an. Der Schnitzel 50er ist sehr rasch bei mir angekommen, ich habe ihn konsumiert, beim Wirt ist das Geld dann wirklich angekommen und ein bisschen mehr sogar noch. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, dass das Geld hier nicht ankommt und dass viele Betriebe noch auf Ihre Unterstützung warten?
Also ich bitte da wirklich jeden einzelnen Fall mir zu schicken, jeden Unternehmer zu sagen, er kann sich an uns wenden, wir haben eine eigene Hotline eingerichtet im Finanzministerium, wo wir jeden einzelnen Fall, jedem einzelnen Problem nachgehen. Und ich würde es differenzieren. Ich verstehe, wenn in einer existenziell schwierigen Situation für Unternehmen jeder empfindet, dass es jetzt schneller gehen sollte und mehr gebraucht wird. Das verstehe ich emotional absolut. wir lösen aber wirklich jedes einzelne Problem und jedem wird geholfen, der auch massive Umsatzrückgänge hat. Auch das ist ein Faktum. Bitte mir den Fall schicken, wo es nicht funktioniert. Wir schauen uns das gerne im Einzelfall an. Und das Dritte ist, wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut, dann ist Österreich eines jener Länder, die am meisten helfen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, aber auch was das Ankommen der Hilfen betrifft. Nur vielleicht zwei Beispiele, weil es immer wieder gesagt wird, dass es nicht so sei. In der Schweiz, ich habe letztens jetzt den Schweizer Finanzminister da gehabt, die haben überhaupt keine direkten Zuschüsse für Unternehmen. Die haben Kredite, die haben Kurzarbeit und die unterstützen das Gesundheitssystem.
Obwohl die das ja dürften, weil sie nicht bei der EU sind.
Völlig richtig. Da gibt es keine direkten Zuschüsse. Also da machen wir wesentlich mehr. In Deutschland zum Beispiel hat es massive Missbrauchsvorwürfe zu Beginn gegeben, was die Wirtschaftshilfen betrifft. In Berlin sind 40.000 Anträge mehr gestellt worden, als es überhaupt Antragsberechtigte gibt. Und es ist immer eine Abwägung zwischen so schnell und so flexibel wie möglich zu sein, aber auch verantwortungsvoll mit Steuergeld umzugehen, damit es wirklich die bekommen, die es brauchen. Und da sind wir in Österreich, glaube ich, ganz gut unterwegs.
Eine Maßnahme, die die rot-grüne Stadtregierung gesetzt hat, ist die, nennen wir es, freiwillige Teilverstaatlichung oder Verstaatlichung von Wiener Unternehmen, sich als Staat an Unternehmen zu beteiligen. Hätten Sie das in der Corona-Krise für eine sinnvolle Maßnahme? Wäre das auch auf Bundesebene sinnvoll?
Nun, zunächst mal, diese Ankündigung habe ich, glaube ich, im März oder so schon gehört. Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen und es sind sage und schreibe zwei Unternehmen, die, glaube ich, mittlerweile davon profitiert haben. Ich hoffe, das hilft den Unternehmen. Ich finde auch gut, wenn man Unternehmen durch diese Krise begleitet. Ob die Maßnahme jetzt so der Renner ist, muss man jeder selbst beurteilen, wenn es 2 in 6 Monaten sind. Wir haben einen anderen Weg gewählt. Was wir gerade überlegen ist, wir haben insgesamt 15.000 Unternehmen, die in Österreich einen 100% garantierten Kredit vom Staat in Anspruch genommen haben. Und wir wissen, dass jetzt die Insolvenzanträge sehr, sehr gesunken sind aufgrund der verschiedensten Maßnahmen, aufgrund von Steuerstundungen etc. Da wird es aber einen Nachzieheffekt geben. Und da überlegen wir gerade Möglichkeiten, wie wir vielleicht diesen 100% garantierten Kredit in ein Hybridkapital wandeln könnten, dass der einfach eine Zeile raufrückt in der Bilanz, um eben von der Verbindlichkeit ins Eigenkapital zu wandern für eine bestimmte Zeit, bevor das Unternehmen sonst in Konkurs gehen würde, aber ohne, dass es jetzt eine formale staatliche Beteiligung gäbe, wo jemand vom Staat mitspricht, wo es ein Komitee braucht. Das, glaube ich, braucht es alles nicht aus meiner Sicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel dieses Hybridkapital.
Jetzt haben uns wir zwei vorgenommen, ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Wir werden jetzt von Ihnen herauskriegen, wo sie wirklich nach der Wahl landen werden. Das haben schon Damien Wolf probiert und die Corinna Milborn probiert und der Christoph Schwarz und ich werden das jetzt schaffen. Gehen wir mal von den Umfragen, von den derzeitigen Umfragewerten aus. Es sieht so danach aus, als würde Michael Ludwig die Wahl gewinnen, rund um die 40%, dass die ÖVP zweitstärkste Partei wird. Gemeinsam geht sich daher eine schöne Koalition aus zwischen SPÖ und ÖVP. Würden Sie dann jedenfalls, wenn es hier zu einer rot-türkisen Koalition kommt, den Posten des Finanzministers verlassen im Bund und in die Wiener Stadtregierung wechseln?
Also ich trete natürlich in Wien an, um mitzuregieren. Das ist ja völlig klar, sonst würde ich gar nicht antreten. Deswegen ja, wenn wir mitregieren können, dann werde ich in die Wiener Stadtregierung wechseln. Wenn das nicht möglich sein sollte, dann werde ich mich weiterhin auf Bundesebene bemühen, möglichst viel für Wien zu tun. Was auch richtig ist, ist, dass relativ klar ist, wer Erster wird. Die Frage ist daher, wie viel Gewicht der Zweite auf die Waage bringen wird. Und da hoffe ich, dass wir möglichst viel zusätzlichen Zuspruch gewinnen, damit wir möglichst viel türkise Politik auch in Wien umsetzen können.
Wenn man sich die aktuellen Umfragen ansieht, dann liegt die ÖVP in all diesen Umfragen bei rund um 20%, 20 plus. Sie selbst sprechen immer von deutlich weniger. Warum ist man denn da so überbescheiden in der Frage?
Also Sie kennen den ÖVP-Meinungsforscher, den Franz Sommer, der macht das seit 30 oder mittlerweile über 30 Jahren und liegt meistens richtiger als viele andere. Und wir sehen in unseren eigenen Daten das einfach nicht. Wir sind im gesamten Jahr irgendwo zwischen 16% und 19% gewesen. Wenn es annähernd so wird, dass wir uns vielleicht Richtung Verdoppelung bewegen können, dann ist das was, was in Wien keine Partei mehr seit 30 Jahren geschafft hat. Deswegen, das ist unser Ziel, möglichst nah hin zur Verdoppelung zu kommen. Das wäre eindeutig historisch.
Wenn Sie in die Stadtregierung wechseln in dieser Konstellation, gibt es ein Ressort, das Sie dann unbedingt wollen oder eines, das Sie sich wünschen? Was wäre denn der Vizebürgermeister Blümel, für was wäre dann zuständig?
Das ist jetzt der Versuch, mehr rauszukitzeln, als die anderen rausgekitzelt haben. Die Antwort ist aber trotzdem dieselbe. Zuerst wird gewählt, dann wird gezählt, dann wird verhandelt und je nachdem, wie viel wir von unserer türkisen Politik auch umsetzen, Dann kommt es zur Frage, welche Ämter es gibt. Zuerst kommen die Inhalte und die kommen danach die Ämter.
Jetzt gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, wenn es für die ÖVP, für die Grünen und für die NEOS sehr gut laufen sollte, dass es abseits der SPÖ möglicherweise auch eine Koalition ohne SPÖ-Bürgermeister geben könnte. Wenn sich das rechnerisch ausgeht am Wahltag, würden Sie das als ersten Schritt anstreben, so eine Dirndl-Koalition, glaube ich, sagt man dazu,
basteln? Also da muss ich korrigieren, die Möglichkeit gibt es nicht. Erstens, weil es die Meinungsforschung gar nicht hergibt und zweitens, weil beide andere Parteien das bereits ausgeschlossen haben, sowohl die Grünen als auch die NEOS.
Und deswegen, aber da wissen wir, dass viel ausgeschlossen wird deswegen, in einem Wahlkampf.
Deswegen stellt sich die Frage so nicht. Klar ist, auch der nächste Bürgermeister wird von der SPÖ gestellt werden. Die Frage ist nur, welche Richtung nimmt Wien danach? Geht es weiter wie bisher oder gibt es einen türkiseren Weg? Und das ist unser Angebot, das ist die Wahl, die die Wienerinnen und Wiener am 11. Oktober haben.
Birgit Hebern hat die Koalition mit Ihnen in Wien ja auch mit relativ doch deutlichen Worten ausgeschlossen, also von einem politischen Experiment gesprochen, das sie nicht braucht. Was sagt das eigentlich über die Qualität der türkis-grünen Zusammenarbeit auf Bundesebene?
Na, es ist ja kein Geheimnis, dass wir zwei sehr unterschiedliche Parteien sind, die auch unterschiedlich ticken. Das ist ja auch das Charmante und Spannende an dem Projekt auf Bundesebene, dass es das Beste aus beiden Welten sein kann, wenn beide sich bemühen. Und das tun wir. Ich glaube, wir haben Österreich gemeinsam besser als andere Länder durch die Krise gebracht. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das mit Werner Kogler wirklich großartig funktioniert. Und natürlich gibt es Unterschiede, ist ja gar keine Frage. Wäre auch schlecht, wenn die verschwimmen würden. Wäre schlecht für Österreich und wäre schlecht für beide Parteien.
Aber sind Sie da weniger streng als Birgit Hebern? Fänden Sie eine Zusammenarbeit mit ihr charmant und spannend, auch in Wien?
Na, wir als Türkise haben noch nie eine demokratisch legitimierte Partei prinzipiell von Koalitionen ausgeschlossen. Das war nie unser Weg, weil wir der Meinung sind, dass jede Partei, die von den Wählerinnen und Wählern ins Parlament oder in die gesetzliche Vertretungskörperschaft reingewählt wird, auch ein moralisches Recht hat, mitgestalten zu dürfen. Sonst wäre ja Demokratie absurd. Deswegen verstehe ich eigentlich nicht, warum jetzt zum Beispiel die NEOS, die sich immer als überzeugte Demokraten geben, so partout Zusammenarbeit mit uns ausschließen. Muss jeder selber wissen, welche Art von Demokratie er gerne möchte. Wir sind so, dass wir auf das hören, was die Wählerinnen und Wähler wollen.
Wie finden Sie Pop-up-Radwege und Begegnungszone?
Ich glaube, die Corona-Krise wird man so nicht bewältigen können. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass es gibt ja vernünftige Ideen bei den Grünen, vernünftige Ideen bei den Roten. Problematisch ist oft nur dann, wenn Rot und Grün gemeinsam was machen, weil dann setzen sie oft die Aktivisten durch. Das heißt dann aufrüsten bei den Radwegen, abrüsten bei der Polizei und das ist echt kein guter Weg.
So eine gemeinsame grün-türkise Idee ist die Verkehrsberuhigung der inneren Stadt. Da ist auch Ihr amtierender Bezirksvorsteher mit an Bord, Sie auch?
Ja, also Markus Fiegel macht das ausgezeichnet im ersten Bezirk, auch im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des ersten Bezirks. Und da verstehe ich natürlich, dass eine Verkehrsberuhigung ein richtiger, wichtiger Schritt ist. Was absurd ist, ist zu behaupten, so wie die Frau Hebern das tut, dass es eine autofreie Innenstadt geben wird. Das wird es einfach nie geben, weil das Gipfel vor da in Zukunft nicht mit der U-Bahn im ersten Bezirk. Also es braucht nach wie vor Lieferverkehr, Anrainerverkehr. Wir wollen ja auch, dass die Menschen in die Stadt einkaufen gehen. Das heißt, es braucht Konzepte mit den Garagenbetreibern, mit den Unternehmen gemeinsam. Und das war auch das Angebot von Markus Fiegel, dass er sich gemeinsam mit der Stadträtin hinsetzt, mit der Vizebürgermeisterin hinsetzt, um mit den Betroffenen zu sprechen und zu eruieren, in welcher Form das möglich sein könnte. Sie hat dann nur ein Konzept, ohne mit jemandem zu reden, auf den Tisch gelegt, ist über die Leute drüber gefahren. Und ich glaube, so kann man in einer Stadt doch nicht so sensible Themen angehen.
Aber eine City-Maut gibt es schon in vielen großen europäischen Städten. Ist das auch vorstellbar für Wien aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, es braucht einmal eine andere Art von Parkraumbewirtschaftungskonzept. Es ist erstens einmal so ein bisschen ein Chaos, was die Frage betrifft, wo gibt es jetzt das Parkpickerl und wo nicht. In manchen Bereichen in Hitzing geht das quer durch und das ist ein Verdrängungseffekt an den Rand der Parkzone und da gibt es dann irgendwie Stau und massive Parkraumprobleme. In anderen Bereichen funktioniert es dann wieder, aber es gibt auch keinen Lenkungseffekt. Wenn man in der Singerstraße im ersten Bezirk genauso viel Zeit wie in der Grenzinger Straße für die Stunde parken, dann ist kein Lenkungseffekt
da. Dann wäre das eine Art
Es wäre ein abgestuftes Modell. Je weiter drinnen man steht, desto teurer soll das Parken sein. Wenn sich jemand leisten will, sehr gerne. Aber es braucht auch einen gewissen Lenkungseffekt. Das wäre unser Konzept
für Wien. Oder gilt für Sie auch, was für den Bund gilt, für die ÖVP in Wien, keine neuen Steuern mit der ÖVP in Wien?
Ja, wir wollen massiv Steuern reduzieren. Ich habe schon gesagt, die Luftsteuer zum Beispiel, die ganzen Schilder, die U-Bahn-Abgabe. Ich wäre auch dafür, dass man das Teuerungsgesetz endlich aussetzt, weil in Wien steigen ja bekanntlich die Betriebskosten automatisch, je nachdem, wie die Inflation steigt. Völlig wurscht, ob die Kosten für die konkrete Leistung auch gestiegen ist oder nicht. Da macht sich die Stadtregierung ein Körperlgeld. Das sollte man eher den Wienern im Geldbeutel lassen.
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Sie waren mit Heinz-Christian Strache in der Koalition. Bis zu Ibiza ja, glaube ich, ganz gut zusammengearbeitet mit ihm. Was sagen Sie zu seiner Kandidatur in Wien?
Ich glaube, das muss natürlich er für sich entscheiden und die Wählerinnen und Wähler müssen entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht. Es stimmt, wir haben mit der FPÖ und auch mit Heinz-Christian Strache in der Regierung sehr gut zusammengearbeitet, haben viele Dinge auf den Weg gebracht, von denen wir heute noch profitieren. Zum Beispiel damals ein ausgeglichener Haushalt. Das versetzt uns jetzt in die Lage, dass wir in dieser Corona-Krise sehr günstig uns neu verschulden können, niedrige Kapitalkosten haben. Aber ja, Ibiza hat diese Koalition zerstört und alles, was danach passiert ist.
Aber meine Frage war, was sagen Sie dazu? Das können schon Sie entscheiden, was Sie davon halten, dass er hier jetzt noch kandidiert.
Ich werde nicht wählen.
Das waren Richard Grasel und Christoph Schwarz im Gespräch mit Gernot Blümel. Und für alle Tierfans von euch habe ich jetzt auch noch was zum Abschluss. Ihr könnt nämlich abstimmen, welchen Namen die drei Gepardenjungen im Tiergarten Schönbrunn bekommen sollen. Die Jungtiere wurden vor 3 Monaten geboren, wiegen derzeit rund 7 Kilogramm und sind schon fleißig am Kräftemessen. Nun brauchen sie aber endlich einen Namen. Abstimmen könnt ihr auf der Facebook-Seite des Zoos. Zur Auswahl stehen etwa Haraka oder Moja. Ich darf mich für heute von euch verabschieden und hoffe, dass ihr auch morgen wieder reinhört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung. Schönen Abend und bis bald.